Ihr Lieben, ich möchte gerne heute anknüpfen an den vergangenen Sonntag, wo das Ende der Konferenz war und Isabel Allum noch gepredigt hat. Ich möchte in besonderer Weise anknüpfen an ein prophetisches Wort, das sie gleich am Anfang dann nach der Predigt ausgesprochen hat. Sie hat ja dann über mich prophezeit, und der größte Teil dieser Prophetie war ja eine Prophetie über die Gemeinde. Und das war etwas ganz Außergewöhnliches, was hier ausgesprochen wurde. Ich möchte da etwas aufgreifen davon, was sie ausgesprochen hat über der Gemeinde, und das ein bisschen entfalten oder hineinsprechen. Sie hat gesprochen von dem Segen Josaphats, dass der Herr den Segen Josaphats unter uns freisetzen wird. Nun, der König Josaphat war ein König in Israel, besser gesagt in Juda, nachdem das Reich schon geteilt wurde. Und er war in Jerusalem, also im Südreich, Jerusalem und Juda. Und im Nordreich, die 10 Stämme hatten einen eigenen König. Er war zu der Zeit im Südreich König, als König Ahab im Nordreich gewesen ist. Und dieser Segen Segen Josaphats, von dem sie gesprochen hat, hat eben mit diesem König zu tun. Nun, Gott hat wirklich diesem Josaphat einen besonderen Segen zugemessen und zugegeben. Aber, und das ist ganz entscheidend, dieser Segen, der da freigesetzt wurde bei König Josaphat, hatte etwas zu tun mit seinem Leben. Und es wird in der ganzen Geschichte des Königs Josaphat, man findet diese Geschichte in 2. Chronik 17 bis Kapitel 20, noch mehr, aber da ist die Hauptteil diesen Kapiteln. Da wird uns ein Mann vor Augen gestellt nach dem Herzen Gottes. Und dieser Mann nach dem Herzen Gottes ist auch ein Bild, soll auch ein Bild sein für uns als ganze Gemeinde. Eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Und wenn eine Gemeinde in dieser Atmosphäre und Lebensgestaltung ist, dann ruft das eine Reaktion hervor bei Gott, eine Antwort. Und das wird hier in diesen Kapiteln beschrieben. Auf der einen Seite, wer war dieser Mann, wie hat er gelebt und wie hat er mit seinem Volk zusammengelebt? Und wie hat Gott geantwortet auf das Leben dieses Mannes? Nun, gleich am Anfang wird, du brauchst die Verse nicht aufschlagen, nur einmal, das sage ich dann noch, ja. Ganz am Anfang wird Folgendes über ihn geschrieben: und der Herr, ganz am Anfang, wo er zum König gesalbt wird, und der Herr war mit Josaphat, denn er ging auf den früheren Wegen seines Vaters David. Und er suchte nicht die Baalim, sondern er suchte den Gott seines Vaters und lebte in seinen Geboten und nicht so, wie es Israel machte. Und sein Herz gewann Mut auf den Wegen des Herrn, und er beseitigte wieder die Höhen und die Ascherim, also die Standbilder der Aschera aus Juda. Ihr Lieben, das Kennzeichen, das besondere Kennzeichen oder mehrere Kennzeichen dieses Königs war, deines Vaters, über ihn heißt, er lebte in den Wegen seines Vaters David. Das war nicht sein unmittelbarer Vater, sondern einer der Väter in der Vergangenheit. Und er suchte den Herrn. Das ist etwas, was ständig über ihn ausgesprochen wird, in verschiedenen Abschnitten in seinem Leben. Er suchte den Herrn. Er suchte das Angesicht Gottes. Er streckte sich immer wieder aus nach dem, was Gott für sein Leben vorhatte und für Israel. Er demütigte sich vor diesem wunderbaren Gott. Er unterstellte sich und ordnete sich und sein Leben und das Leben seines Volkes diesem König aller Könige unter. Und das wird hier gesprochen über einen König. Und die Könige damaliger Zeit, das waren zumeist willkürliche Herrscher. Die hatten mehr Macht als heute ein Bundeskanzler und ein Bundespräsident. Sondern das waren absolute Herrscher, die konnten mit ihrer Autorität und mit ihrem Willen tun und lassen, was sie wollten. Und von diesem König heißt es, er suchte den Herrn. Er wollte unbedingt auf den Wegen des Herrn gehen und er war ihm treu. Ihr Lieben, das, was den König Josaphat ausgezeichnet hat, war seine Treue. Seine unglaubliche Treue dem Gott Israels gegenüber. Und aus dieser Treue, nämlich auch dem Gott Israels gehorsam zu sein, gewann er Mut, auch Dinge zu tun, die nicht sehr populär waren. Zum Beispiel, denn die Vorgänger hatten es ja erlaubt, dass man auf den Höhen, auf den Berghöhen, Götzenaltäre errichtet hat für die Aschera, für den Baal und für andere Gottheiten. Und er heißt es, und er gewann Mut, so heißt es hier in diesem Vers, in Kapitel 17, und sein Herz gewann Mut auf den Wegen des Herrn und er beseitigte wieder die Höhen, also diese Opferaltäre. Das heißt, sein großes Anliegen war, ihr Lieben, dass er selber und dass sein Volk ein ungeteiltes Herz hat. Dieser Mann berührt mich sehr, diese Haltung dieses Mannes. Er wollte mit einem völlig ungeteilten Herzen Gott dienen, ohne Kompromisse. Ihr Lieben, das ist alles jetzt wichtig für den Segen Josaphats, der beschrieben wird. Denn dieser Segen Josaphats ist irgendwie, hat einen Zusammenhang mit seinem Leben, mit seiner Treue, mit seiner unglaublichen Treue. In allen Umständen seines Lebens suchte er das Angesicht Gottes, obwohl er König war. Und damit hat er sozusagen auch sein Volk in diese Richtung geführt. Großartiger König. Und er hat noch etwas getan. Er hat das Volk angefangen zu lehren, die Wege des Herrn mit der Bibel, also der damaligen Bibel, das ist die Tora, die fünf Bücher Mose, die ganz vergessen waren schon wieder im Volk. Man hat sie gar nicht mehr gekannt. Und so hat er Oberste seines Reiches, er hat Priester und Leviten berufen, sie sind mit Namen dann auch genannt, und er hat sie in alle Städte Judas ausgesandt, um das Volk zu lehren, die Wege des Herrn. Ich kenne das von keinem anderen König, dass das so beschrieben wird. Er hat in alle Städte seines Königreiches hat er Priester und Leviten gesandt, um die Menschen in das Wort Gottes hineinzuführen. Das Wort Gottes. Und diesem Wort Gottes hat er sich unterstellt. Wichtig, dass wir dieses Bild von Josaphat bekommen. Das ist ein Bild, das uns auch prophetisch jetzt einfach darstellen soll. Das ist das, was Gott so sehr liebt, wenn wir als Gemeinde so wandeln, wie ein Josaphat gewandelt ist. Der so sehr das Wort liebt, das geschriebene Wort, die Tora war das geschriebene Wort, für uns ist die Bibel. Der so sehr Gott treu gewesen ist, der so sehr auf Gott vertraute in allen Umständen seines Lebens. Und der ganz besonders jemand war, der das Angesicht des Herrn suchte. Wir lesen das in mehreren Stellen, wo er in Situationen, die schwierig waren, und er suchte das Angesicht Gottes. Ihr Lieben, das war nicht einfach eine fatalistische Ergebenheit in einen Willen Gottes, gegen den er eh nicht rebellieren kann. Wenn Gott was will, ja, was, dann ist es am besten, man ergibt sich. Das ist nicht die Haltung. Sondern es ist eine ganz positive Entscheidung, von Mal zu Mal immer wieder neu suchte er das Angesicht und fragte: Herr, was ist dein Wille? Was soll ich tun? Ein König fragt den Herrn: Was soll ich tun? Und mit ihm will er das ganze Volk dazu motivieren, das zu tun. Wir suchen gemeinsam das Angesicht Gottes und wir wollen hören, was so er uns zu sagen hat. Und die Reaktion, die zunächst einmal, das wird gleich in den ersten Versen beschrieben, wo er vorkommt, wo er also das erste Mal erscheint in 2. Chronik 17. Und die erste Antwort, die dann drauf steht, auf diese Art des Lebens des König Josaphat, ist, dass es heißt, und der Herr sandte einen Schrecken über alle anderen Königreiche um Israel herum. Es hat sich niemand den Josaphat getraut anzutasten. Auch das Reich nicht. Der Herr sandte einen Schrecken. Da ist ein Zusammenhang. Der Zusammenhang zwischen seiner Treue und dem, wie Gott darauf reagiert, ist eklatant. Der Herr sandte einen Schrecken über die anderen Völker. Und in einem späteren Kapitel, in Kapitel 20, auf das ich gleich zu sprechen komme, weil es der Hintergrund dieser Prophetie ist von der Isabel Allum, die sie uns gegeben hat. Ihr kriegt sie dann auch übrigens schriftlich. Ich sage das noch bei den Ankündigungen, da gibt es dann das auch hinten schriftlich. Diese Prophetie hat dieses eine Ereignis im Hintergrund, über das ich gleich zu sprechen komme. Noch ein kurzer Gedanke vorher. König Josaphat war auch nicht unfehlbar. Er war in einer gewissen Situation, hat er auch nicht sozusagen das getan, was der Herr eigentlich von ihm wollte. Der Herr hat ihn auch gerügt deswegen. Es wird beschrieben, dass der König Josaphat den Ahab besuchte, das war dieser schreckliche König in Israel, im Nordteil Israels, in Samarien, der die Isabel geheiratet und diese ganze Geschichte, die er kennt. Und der König Ahab hat den König Josaphat verleitet. Er hat ihn richtig gehend verleitet dazu, dass er ihn dazu gebracht hat, mit ihm einen Krieg anzufangen gegen die Aramäer, die vom Norden herkommen, also eher von Syrien her, also auf der Höhe von dem Nordreich Israels, nicht im Süden. Und er hat sich dazu überreden lassen, gleichsam, und zwar gegen das Wort eines Propheten. Es ist eine herrliche Geschichte, wo da 400 Propheten erscheinen, weil der Josaphat hat auch den König Ahab in dieser Situation dazu gebracht und gesagt: Lass uns doch den Herrn befragen, bevor wir gehen. Und dann kamen die Propheten und gesagt: Ja, der Segen Gottes ist auf dir, zieh hin und zieh gegen die Aramäer, der Herr ist mit dir. Und Josaphat sagt: Gibt's noch einen anderen Propheten hier im Land? Und dann sagt er: Es gibt einen, den Micha, aber den mag ich nicht, sagt der Ahab, weil der hat immer schlechte Botschaften für mich. Und dann holen sie ihn aber doch. Und dann, die ganze Geschichte ist länger, das Ende ist, dass Micha dann sagt: Der Herr ist nicht mit euch. Zieht nicht. Sein Wort steht gegen die 400 anderen Propheten, die hier aufgetreten sind. Und es wird nicht erklärt, warum. Josaphat hat diese Prophetie gehört von Micha, aber er hat trotzdem sich auf die Seite des Königs Ahab gestellt und ist mitgezogen im Krieg. Der Ahab ist dabei gestorben. Der Krieg ging verloren, so wie das Micha dann gesagt hat: Der Herr ist nicht mit euch. Und Josaphat ist dann sozusagen zurückgekehrt nach Jerusalem. Und dann heißt es, wie er da zurückkehrt: Da ging ihm der Seher Jehu, der Sohn Hananias, entgegen und er sagte zu dem König Josaphat: Sollst du so dem Gottlosen helfen und die lieben, die den Herrn hassen? Sollst du dich so auf die Seite derer stellen, also dem König Ahab, der Gott hasst? Das heißt es, und dann sagt er: Darum ist auf dir Zorn von Seiten des Herrn. Der Herr ist zornig über dich, Josaphat, weil du das getan hast. Und dann heißt es aber weiter, nächster Satz. Jedoch ist etwas Gutes bei dir gefunden worden. Denn du hast die Aschera-Bilder aus dem Land weggeschafft und dein Herz darauf gerichtet, Gott zu suchen. Ist das nicht eine tolle Aussage? Gott hat ihm verziehen, er war böse auf ihn, weil er dann nicht gehorcht hat einmal, obwohl er selber beantragt hat, auch beim Ahab, das Angesicht Gottes zu suchen, und deswegen sind ja dann die Propheten gekommen. Gott hat nicht aufgrund dieser einen Situation ihn verworfen, sondern hat gesehen sein Herz. Sein Herz war ausgerichtet, auf den Herrn zu suchen. Weil du kompromisslos dich entschlossen hast zu gehen. Ja, du bist da gefallen einmal. Aber in deinem Herzen sehe ich diese Kompromisslosigkeit und diese Bereitschaft, den Herrn von ganzem Herzen zu suchen in allen Dingen. Und deswegen ist wieder Gnade über ihm. Da ist etwas Gutes über dir und das soll bleiben. Und es heißt dann, wie der Josaphat zurückkommt nach Jerusalem, da ging er selber, der König, in alle Städte Judas und hat das getan, was die Priester und Propheten und die Leviten vorher getan hatten, nämlich er hat geredet zu den Leuten, um das Herz der Menschen zu Gott zurückzugewinnen. Er selber. Unmittelbar nach dieser Situation. Und dann jetzt als Beispiel, ihr Lieben, für den Segen Abrahams, ja, das bist du immer, gehört immer so zusammen, Abraham und Segen, ja. Der Segen Josaphats, wie er berichtet wird und der jetzt auch der Hintergrund ist für dieses prophetische Wort, das die Isabel Allum uns gegeben hat, aber es ist eben eingebettet in diese Geschichte, deswegen möchte ich das erzählen, um es auch wirklich zu verstehen. Wie Gott reagiert auf Treue. Auf Treue. Das ist für mich das entscheidende Wort in dem Ganzen. Die Treue dieses Josaphats, seine ganze Lebensausrichtung, sein Suchen des Angesichtes Gottes, das ist wirklich unglaublich gewesen. Und zwar eben gerade auch als König. Nun, in dem 20. Kapitel dann des zweiten Chronikbuches wird dann eben von diesem Geschichte berichtet. Und da heißt es, dass nun sich die Moabiter und die Ammoniter aufgemacht haben, um den König Josaphat zu bekämpfen. Und Boten kommen zum Josaphat und sagen, eine Menge von Soldaten kommen gegen dich. Und der Josaphat, heißt es, bekam Angst. Schön, wie das berichtet wird, so ganz ehrlich. Obwohl er so in Gott geboren war, aber er bekam auch Angst. Aber was tat er? Er rief das ganze Volk zusammen aus allen Städten und versammelte das Volk vor dem Herrn. Und es heißt, und sie suchten gemeinsam das Angesicht des Herrn. Gemeinsam traten sie sozusagen vor dem Herrn. Und wie dann die Gemeinde da zusammen war, da erhob er seine Stimme. Und es kommt eine unglaublich schöne Anbetung aus seinem Mund heraus. In der tiefsten Angst vor dem, was da jetzt sein könnte, weil das war eine Übermacht, eine riesige Übermacht an Feinden, die da herankam, da suchte er das Angesicht des Herrn und er hat sich nicht beschwert. Er hat Gott gepriesen, hat Gott angebetet, hat ihm gedankt für das, was Gott schon früher getan hat an dem Volk Israel. Und am Ende dieser Anbetung heißt es dann, und ich lese euch diese Verse, da heißt es dann, denn in uns, sagt Josaphat zu Gott, ist keine Kraft. Vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und dann heißt es, Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit ihren Kindern, ihren Frauen und ihren Söhnen. Das ist eine Lebenshaltung des Königs, das ganze Volk mit hineinzunehmen, von den Kindern an. Sie suchten gemeinsam den Herrn. Die Kinder waren auch dabei, wie sie den Herrn gesucht haben. Und er hat sein Angesicht ausgerichtet und sagt, in uns ist keine Kraft. Also wir haben keine Chance gegen diese, und wir versuchen es auch gar nicht, mit unserer Kraft hier nun gegen diese Feinde anzugehen. Und wir haben keine Ahnung, was wir tun sollen. Ein König sagt das. Das ist das Herz dieses Mannes. Und darum richten wir unsere Augen auf dich. Und sie reden und sprechen und beten Gott an und dann tritt ein Mann auf den der Geist Gottes fällt, heißt es. Und das war Jahasiel. Und ich lese euch das auch vor. Und er sprach, nachdem der Geist Gottes auf diesen Mann gefallen ist, sprach er, merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du, König Josaphat. So spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes Sache. Nicht ihr werdet, also dann sagt er noch, morgen zieht den Feinden entgegen, also sie sollen ihnen entgegenziehen, aber nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft. Tretet hin und seht die Rettung, die er euch verschafft. Sie mussten in den Krieg ziehen, mit ihren Soldaten auch. Aber der Prophet sagt zu ihnen, der Kampf ist nicht eure Sache. Das heißt, der Feind wird nicht besiegt wegen eurer Kraft, sondern wegen meiner Kraft. Und ihr werdet es sehen mit euren Augen. Sehen mit euren Augen, da liegt eine Betonung, wie der Feind besiegt wird durch die Kraft Gottes. Wie eine Rettung kommt von Gott her, die er euch verschaffen wird. Und Josaphat tut genau, was hier dieser Prophet gesagt hat. Sie stellen eine Schar von Soldaten auf und an die Spitze werden Sänger gestellt mit Harfen und so weiter. Sie sollen die ganze Zeit den Herrn anbeten, dahinter die bewaffneten Soldaten, und so ziehen sie am nächsten Morgen ihnen entgegen. Und das heißt dann noch, und der König Josaphat sagte noch zu den Leuten, die da in diesen Schlachtreihen waren, tut genau, was der Herr gesagt hat. Tut genau, was der Herr gesagt hat. Das hat mich total berührt, diese ganze Geschichte von dem Josaphat, die ich eben jetzt noch einmal so durchgelesen habe. Und als sie dann anfingen, dann den Herrn zu loben und zu preisen, da ließ der Herr einen Hinterhalt, heißt es, über die Feinde bringen. Und sie wurden völlig verwirrt. Sie haben angefangen, sich gegenseitig zu bekämpfen und umzubringen. Vollkommen umzubringen. Und zwar so, dass keiner mehr übrig blieb. Keiner. Es entkam keiner, aber nicht, weil die Israeliten sie vernichtet haben, sondern weil Gott eine solche Verwirrung über das Volk gebracht hatte, dass keiner überlebte. Und als die Israeliten dann zu einem Aussichtsberg kamen, wo man hinunter sieht in die Wüste, weil dort unten sollte die Schlacht dann sein, wenn sie gewesen wäre, da sahen sie nur Leichen, heißt es. Und sie sahen nur Leichen. Kein einziger war entkommen. Es war ein Sieg, den der Herr durchgeführt hat. Es war eine Reaktion auf die Treue Josaphats und auch des Volkes, denn sie haben sich ja da auf die Wege des Herrn mit ihm begeben. Und es wird so schön deutlich, der Kampf gegen den Feind, der Kampf ist die Sache des Herrn. Und wir werden sehen, wie Gott für die Seinen kämpft. Und dann kommt die Stelle, die nun eigentlich der konkrete Hintergrund dieser Prophetie ist von der Isabel Allum. Ich habe das nur jetzt eben auch erzählt, weil es ist wichtig, diesen ganzen Zusammenhang zu sehen. Dieser Segen des Josaphat, wie sie ihn bezeichnet hat, war der Segen, der darin bestand, dass Josaphat und das ganze Volk eine unglaublich reiche Beute davon trug. Nicht durch ihre Kraft, sondern durch den Sieg, den er durchgebracht hat. Und da heißt es, ich lese euch das jetzt, das kann man vielleicht aufschlagen, 2. Chronike 20 von Vers 25 bis 29. 2. Chronike 20, 25 bis 29, das ist eigentlich der genaue Hintergrund von diesem Prophetie, die Isabel uns gegeben hat. Und da heißt es, nachdem dieser Kampf eben so geendet hat, da kamen Josaphat und sein Volk, um ihre Beute, die Beute also der Feinde, einzusammeln. Und sie fanden unter ihnen in reicher Menge sowohl Besitz als auch Kleider und kostbare Geräte und plünderten so viel für sich, dass sie es nicht mehr tragen konnten. 3 Tage brachten sie mit dem Einsammeln der Beute zu, denn sie war groß. Und am 4. Tag sammelten sie sich im Tal Beracha, denn dort dankten sie dem Herrn. Daher gab man diesem Ort den Namen Tal Beracha bis auf den heutigen Tag. Und alle Männer von Juda und Jerusalem kehrten zurück mit Josaphat an ihrer Spitze, um nach Jerusalem zurückzukehren mit Freuden. Denn der Herr hatte ihnen Freude an ihren Feinden gegeben. Und sie kamen nach Jerusalem zum Haus des Herrn mit Harfen und mit Zittern und mit Trompeten. Und der Schrecken Gottes fiel auf alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr mit den Feinden Israels gekämpft hatte. Der Herr. Wenn man diesen Hintergrund jetzt ein bisschen vor Augen hat, versteht man nun noch besser, was in dieser, ich lese euch jetzt die Prophetie, diesen Teil, ein Ausschnitt, auch nicht alles jetzt, von dieser Prophetie von Isabel Allum am vergangenen Sonntag. Ich habe den Herrn gehört, wie er sagt, dass er über der Gemeinde eine neue Beauftragung freisetzt, wie er es mit König Josaphat getan hat. König Josaphat war ein Mann nach Gottes Herzen. Er war ein Mann, der Gott über alles andere vertraute. Und Gott will heute über dir, deiner Familie und über diesem ganzen Haus den Segen von König Josaphat freisetzen. König Josaphat war ein Plünderer, der die Beute eingesammelt hat. Das sind viele in diesem Haus, die berufen sind, Plünderer zu sein. Jetzt wird er kommen, dieses Haus mit seiner Kraft zu befähigen, die Beute einzusammeln und zu empfangen. Und dann sagt sie noch etwas, von dem ist auch vergraben. Vielleicht meint sie da frühere Prophezeiungen, die wir wieder hochbringen sollen, oder ein Samen, der schon in früheren Jahrhunderten gelegt wurde und der jetzt zur Reife kommt und durchbricht. Und dann sagt sie weiter, König Josaphat sah alle seine Feinde tot. Gott hat alle seine Feinde besiegt und der Herr verspricht dir, deiner Familie, deinen Kindern und Kindeskindern und diesem gesamten Haus und den Familien in diesem Haus, dass die Feinde anfangen werden, zur Rechten und zur Linken zu fallen. Denn Gott kommt, um einen endgültigen Sieg zu bringen. Der Herr hat über diesem Haus einen Sieg ausgerufen Und das Banner des Sieges ist über diesem Haus aufgerichtet worden, das sogar vom Weltraum aus gesehen wird. Denn der Herr wird es bekannt machen, dass hier ein Ort des Sieges und ein Ort des Friedens ist. Diejenigen, die hierher kommen, werden in einer anderen Weise Frieden finden, als die Welt ihn kennt. Und das wird ein Zeichen und Wunder sein für eine Zeit wie diese. Und der Herr wird andere Menschen in Erstaunen versetzen über dem, was Gott hier tut. Denn die Auswirkung von Treue wird sichtbar werden. Und die Menschen werden erkennen, dass es das ist, was Gott mit jenen tut, die ihm treu sind. Ihr Lieben, da ist ein Zusammenhang zwischen Treue und Beute. Ich glaube, dass hier, sie sagt es auch so in diesem Sinn und so ist es auch jetzt im übertragenen Sinne ganz sicher zu verstehen, Beute meint eine Ernte. Es wird eine Ernte, Gott wird uns eine Zeit der Ernte schenken, wie wir sie noch nie erlebt haben. Eine Zeit der Ernte, die nicht darauf beruht, auf dem, was wir Großartiges getan haben, an Kämpfen oder was auch immer wir hier sozusagen nun getan haben, wodurch wir nun auch diese Ernte verdienen. Es wird ein Gnadengeschenk sein. Aber es hat einen Zusammenhang mit Treue. Gott sieht deine Treue. Er sieht unsere Treue und er möchte, dass wir noch viel mehr treu werden. Und diese Treue berührt sein Herz so stark, dass er uns zusagt, ich will euch eine reiche Ernte schenken als eine Beute. Und dieses Wort Beute legt natürlich den Gedanken nahe, das ist etwas, was dem Feind entrissen ist. Nun, das ist ja ein wunderbares Bild für das, was geschieht. Wenn eine Ernte hereinkommt und wenn Menschen gerettet werden, sie werden ja aus einer Fremdherrschaft gerettet. Sie werden ja aus der Macht des Feindes sozusagen herausgerissen und herausgerissen und sie sind eine Beute, die sozusagen das Königreich empfängt. Aus der Hand des Feindes entrissen und versetzt in Königreich. Und ihr kennt ja alle den Reinhard Bonnke, er hat immer wieder davon gesprochen, dass es zu seinem Auftrag gehört, die Hölle zu plündern. Er hat dieses Wort immer verwendet, das Wort plündern. Ja, also das heißt, dem Feind etwas zu entreißen, das ist ja auch ein Kampf, aber diesen Kampf führt der Herr. Und das ist etwas, was uns Gott auch zusagt, dass er dabei ist, sozusagen uns wirklich in dieser Weise eine große, große Ernte zu schenken als eine Beute. Eine Beute, die er errungen hat und wir werden sie sehen mit unseren Augen. Ihr Lieben, ich freue mich so sehr darauf, dass das geschehen wird. Ihr Lieben, ich möchte sagen ganz kurz dazwischen, jede Prophetie ist nur ein Aspekt. Es ist nicht alles gesagt, was mit dieser Gemeinde zu tun hat, in einem Wort. Aber das ist ein gewaltiges Wort und es bedarf für uns, dass wir es annehmen. Ich erinnere mich an einen Traum, den die Uli gehabt hat, 1997 war das, glaube ich, schon, wo sie davon geträumt hat, ist es einem Engel begegnet und der Engel hat gesagt, Wiener Neustadt wird evangelisiert werden in einer Woche. Und sie hat gesagt, wie kann das passieren, das kann ich nicht verstehen, also in einer Woche. Natürlich ist eine Woche jetzt nicht 7 Tage gemeint im Prophetischen, sondern eine bestimmte Zeitspanne, die Gott sozusagen, eine Gnadenzeit, die er schenkt, wie lange das immer dauert. Und dann hat der Engel darauf gesagt, auf die Frage der Uli, der Heilige Geist wird ausgegossen über diese Stadt wie nie zuvor. Das hat auch mit Erschütterungen zu tun, das ist der zweite Teil, aber ich will nur das eine sagen, ich habe dieses prophetische Wort, was hier jetzt freigesetzt wurde, auf dem Hintergrund des König Josaphat und dieser reichen Beute verstanden als eine Wiederholung dieses und auch eine Ansage. Es kommt die Zeit. Wir werden das selber erleben dürfen. Ich glaube, dass das vor uns steht. Eine Zeit, in der wir eine reiche Beute sozusagen unter uns bekommen dürfen. Und es heißt hier, dass der Herr einen Sieg deklariert hat. Diese Beute, ihr Lieben, die Gott bringen wird, das wird sozusagen ein Durchbruch werden seines Sieges über die Mächte der Finsternis. Und da gibt es nicht einen einzigen Grund, wenn das passiert, dass wir stolz sein dürfen. Es ist sein Kampf. Deswegen betont das auch in diesem Kapitel. Es ist sein Sieg. Es ist ein riesiges Gnadengeschenk, wenn das passiert. Es ist immer sein, auch wenn es eine Antwort ist auf unsere Treue, dass er unser Herz sieht, es ist immer, immer sein Sieg, der durchbricht. Und in dieser Prophetie wird es auch so beschrieben, dass Gott ein Banner über dieses Haus aufgerichtet hat, auf dem draufsteht Sieg. Ein Siegesbanner. Und viele Menschen, die hier herkommen oder die hier leben oder die diese Umgebung sind hier, die werden einfach den Sieg Gottes erleben. Das heißt das. Bekehrung. Der Sieg Gottes in Vergebung, im Vergebenwerden, in Reinigung, in Freisetzung, in Zeichen, in Wundern. Jetzt kann man das noch weiter ausführen, was das alles bedeutet. Diese Schätze, die da die Soldaten eingesammelt haben, diese herrlichen Dinge, die da beschrieben werden, das sind alles diese kostbaren Dinge, dass Menschen gerettet werden und dass Menschen freigesetzt werden und so weiter und so weiter. Ihr Lieben, ein Sieg, wie wir ihn vielleicht bis jetzt vor unseren Augen so noch nicht gesehen haben, ist etwas, was der Herr ankündigt unter uns. Und er wird es tun. Er wird es tun. Unsere Aufgabe ist die Treue. Ihr Lieben, ich kann das gar nicht genug oft betonen. Die Treue. Die Treue heißt, dass wir festhalten an dem, was Gott zu uns gesagt hat. Die Treue besteht darin, dass wir ständig sein Angesicht suchen. Die Treue besteht darin, dass wir ihm vertrauen auf allen unseren Wegen. Dass wir ihn absolut zum Herrn unseres Lebens machen, zum König unseres Lebens, so wie Josef das getan hat. Er wollte den Weg des Herrn wissen und er hat sich entschlossen, diesen Weg zu gehen. Und er hat sich entschlossen, dem Worte Gottes obersten Vorrang zu geben in seinem Leben und auch im Leben des Volkes. Und all die Dinge, die ich vorhin über den König Josaphat ausgesprochen habe. Und ich denke, ihr Lieben, dass es sozusagen dieses Banner des Sieges, das Gott aufrichten wird, ist einerseits ein enormes Geschenk, einfach ein Geschenk, das Gott gibt. Eine Gnadenzeit, die er auch uns verheißt hier, die nichts mit unserer Leistung zu tun hat. Aber sie hat einen Zusammenhang mit Treue. Das ist nicht Leistung, das ist etwas ganz anderes. Und Gott sucht unser Herz. Und er wird es auch prüfen, ob wir ihm wirklich treu sind. Auch in schrecklichen Umständen, persönlichen Umständen, ob wir ihm trotzdem treu sind. Das ist entscheidend. Ihr Lieben, das heißt ja eben nicht, wenn Gott so etwas sagt, dass wir uns einfach da so zurücklehnen können in unsere Lehnsessel und jetzt einfach einmal schauen, na ja, Gott, jetzt mach einmal was. So in diesem Sinne, das wäre eine schreckliche Haltung, die wir da haben würden, sondern so ein Wort, ihr Lieben, das spornt an, noch mehr sein Herz reinigen zu lassen, dass wir wirklich darauf achten, ob wirklich alle Bereiche unseres Lebens unter der Herrschaft dieses Königs sind. Dass wir immer und immer wieder neu sozusagen uns ausrichten auf das Angesicht Gottes. Und dieser Sieg, den Jesus durchbrechen lassen wird im Sinne einer Ernte, hat nichts damit zu tun, dass wir trotzdem täglich unsere Kämpfe, unseren Kampf im täglichen Leben zu führen haben. Paulus sagt, widerstehet dem Teufel, so flieht er von euch. Das ist ein tägliches Geschehen. Wir können uns nicht einfach zurücklehnen und sagen, der Herr hat allen Sieg schon sozusagen erreicht und jetzt brauchen wir nichts mehr zu tun. Hier geht es um einen Sieg im Sinne Zusammenhang von Ernte, dass Menschen freigesetzt werden und ins Reich Gottes hereingesammelt werden. Und das wird etwas unglaublich Berührendes sein, etwas Großes sein. Aber das entbindet uns nicht von dem Weg der Heiligung. Und das ist oft ein Weg, wo wir kämpfen, auch gegen den Feind, ihm widerstehen müssen, uns freisetzen lassen müssen, auch in persönlicher Weise, dass man das nicht missversteht. Das hat mit dem gar nichts zu tun. Sondern es hat damit zu tun, dass Gott einfach sagt, ich schenke euch Gnade. Und ich schenke diesem Gebiet Gnade. Und es wird eine große Ernte in diesem Gebiet kommen. Und ihr werdet sie sehen und ihr werdet wissen, in tief in eurem Herzen, das ist nicht euer Verdienst. Der Herr hat es gemacht. Und der Sieg wird sehr groß werden in dem Sinne, dass es auch Aufmerksamkeit erregt, dass auch andere es sehen und angezogen werden von dem. Und ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir aufgrund solches Wortes noch mehr uns beugen vor dem Herrn. In wirklicher Demut, nicht gespielter Demut, in wirklicher Demut. Ihr Lieben, König Josaphat und sein Volk, die in Freuden eingesammelt haben, sie sind in den Tempel. Sie haben sich gebeugt vor dem Herrn. Sie haben ihn angebetet. Sie haben gewusst, es war sein Sieg. Es ist seine Beute sozusagen. Und er möchte ja, dass die Menschen, viele, viele Menschen, das Königreich hineinkommen. Nicht nur wir, weil wir so gut sind, sondern er will es ja. Und darum möchte ich, dass dieses Wort so von ganzem Herzen annehmen. Von ganzem Herzen sagen, ja Herr, ich vertraue dir, dass das eine Deklaration war hier über diesem Haus, über die Christen in dieser Gemeinde und ich erweitere das selbstverständlich über die Christen in diesem ganzen Gebiet, dass hier eine Ernte, Beute geschehen wird, über die wir staunen werden. Und ich möchte so gerne persönlich und ich möchte euch auch ermutigen, das anzunehmen. Es ist ein aktives Annehmen, das ist nicht kein Zurücklehnen, sondern wenn das passiert, ihr Leben, wenn das passiert, dann werden wir beschäftigt sein wie nie zuvor in unserem Leben. Das ist keine Zeit des Ausruhens. Dann werden wir gefordert werden mit unserer Hingabe und dann wird sich zeigen, was unsere Prioritäten im Leben sind. Ob wir bereit sind, um seinetwillen und um der Beute willen, dann auch unser Leben hinzugeben, damit es auch nicht wieder verloren geht, was da an Beute hereinkommt. Aber ihr Lieben, es ist eine große Ermutigung einfach, dass Gott sagt, ich werde euch eine Gnadenzeit geben. Und dieser Segen des Josaphat, die Beute einzusammeln, die er nicht selber mit seinen kriegerischen Fähigkeiten hervorgerufen hat, sondern die Gott freigesetzt hat. Diese Gnadenzeit sozusagen, diese Beute einzusammeln. Und ich denke, ihr Lieben, das ist das Letzte, was ich nochmal wiederholen werde. Es ist ein Zusammenhang zwischen Treue und Beute. Sowohl in dem prophetischen Wort als auch in der Geschichte von Josaphat. Und Gott schaut zuallererst auf unser Herz. Er schaut zuallererst, ob das in unserem Herzen das Verlangen ist, dass der König groß wird. Nicht, dass wir erfolgreich sind, sondern dass der König groß wird. Und dass wir unser Leben so in dieser Demut führen, in dieser Hingabe an ihn, wo er die oberste Priorität ist, wo wir sein Angesicht suchen, wo unser ganzes Leben ein Lobpreis wird, das schaut Gott an. Das Herz des Josaphat, das war Gott ein riesiges Wohlgefallen. Und er hat reagiert, Gott. Er hat einen Schrecken fallen lassen über die Feinde. Ich glaube, dass wenn wir in dieser Weise, in dieser Haltung vorangehen und es wirklich erwarten, dann wird zu den Feinden, und das sind die dämonischen Mächte, das sind nicht die Menschen, ja, wird eine Erschütterung kommen. Ich glaube, dass Gott eine Erschütterung unter den dämonischen Mächten in diesem Gebiet hervorrufen wird. Furcht wird kommen über sie, nicht wegen uns. Es heißt doch da, Furcht kam über sie, weil die Feinde sahen, was Gott an Israel getan hat. Das wird passieren. Und wenn es passiert, dann müssen wir unser Herz bewahren und noch mehr vor dem Herrn niederfallen, so wie der König. Er ist oft niedergefallen, hat mit seinem Angesicht auf die Erde und hat Gott angebetet. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du mit uns redest, dass du dieses Wort in unserer Mitte freigesetzt hast. Herr, und auf dieses Wort können wir überhaupt nicht stolz sein, sondern es ist ein echtes Gnadengeschenk. Und Herr, wir wollen diesen Segen des Josaphat, der diese Beute einsammeln durfte als ein Gnadengeschenk an ihn und das Volk. Herr, wir wollen diesen Segen des Josaphat annehmen. Wir wollen unser Ja dazu sagen. Wir wollen unsere Augen auch darauf ausrichten. Wir wollen unsere Augen ausrichten auf dich und wir wollen erwarten, dass das geschieht, was du gesagt hast. Wie auch immer es geschieht, zu welchem Zeitpunkt es geschieht, da brauchen wir sehr viel geöffnete Augen und sehr viel Weisheit und vor allem große Einheit. Große Einheit mitten unter uns, dass wir gemeinsam aufstehen. Herr, lass das zu einer Sache werden in unserem Herzen, von den kleinsten Kindern bis zu den Ältesten in unserer Gemeinde. Dass wir so gemeinsam in unserem Herzen in Einheit vor dir stehen und dich anbeten, dir die Treue halten in allen Dingen unseres Lebens, auch wenn es uns im Moment überhaupt nicht gut geht. Herr, wir wollen uns trotzdem beugen vor dir, denn du bist der König aller Könige und wir unterstellen unser Leben ganz neu dir. Und Herr Jesus, wir sagen Ja zu deiner Königsherrschaft. Und wir danken dir von ganzem Herzen für Wege, die du vor uns ebnest. Und dass alles, was du uns dazu gesagt hast, dient dazu, dass dein Name verherrlicht wird. Und es dient dazu, dass dein Reich gebaut wird. Und dass viele, viele Menschen aus der Hölle geplündert werden. Dass viele Menschen gewonnen werden aus der Herrschaft des Satans hinein in das Reich Jesu. Herr, wir möchten von ganzem Herzen solche sein, die Mitarbeiter sind in diesem Prozess, den du schenkst. Und du wirst uns lehren, wie wir das tun können. Du wirst uns lehren, welche Strategien da auch wichtig sind für uns. Du wirst uns an die Hand nehmen. Und wir wollen dann nie eigene Wege gehen, sondern immer uns auf dich ausrichten und sagen, Herr, was du tust, was du willst, das soll geschehen. Herr, wir möchten solche Menschen sein, zu denen du sagst, du treuer Knecht, du hast es gut gemacht. Du treuer Knecht, wir danken dir, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist diesen Prozess in uns mehr und mehr hervorrufst, Glaube, Heiligung, dass du Reinigung in uns hervorbringst, immer mehr und mehr. Herr, wir wollen Menschen sein, die dir vollkommen vertrauen und dir treu sind auf allen den Wegen, die du mit uns gehst. Und so preisen wir dich in unserer Mitte und erheben dich von ganzem Herzen. Du bist ein lebendiger Gott, der seine Pläne durchführt und vollendet. Amen.